Deutschlandfunk Kultur. Vor den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Mit Nana Brink.
Und mit Corbinian Frenzel. Am kommenden Sonntag wählen knapp 8 Millionen Menschen in Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Und in Rheinland-Pfalz sind es über 3 Millionen.
Tja, und deswegen haben wir diese 2 Stunden Sondersendung hier heute für Sie, um Ihnen alles, vielleicht nicht ganz alles, aber vieles über diese Landtagswahlen, über die Bundesländer zu erzählen. Mit vielen interessanten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und die ersten beiden und die wichtigsten für diese 2 Stunden möchten wir Ihnen vorstellen. Nämlich zum einen Anke Petermann, unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. Schönen guten Tag.
Hallo.
Und Nana, willst du?
Und Katharina Thoms aus Baden-Württemberg. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Erstmal an Sie die Frage, haben Sie nicht irgendeine schöne Anekdote, die Sie uns aus dem Wahlkampf erzählen können?
Es gab ja, also ja wenn man sich wenig. Pünktlich
wenn
man sich pünktlich zugeschaltet hat in Mainz ins digitale Wohnzimmer von Malu Dreyer, dann konnte man sie aus dem Off mahnen hören, ja, wir sind ja schon spät dran, wir müssen unbedingt anfangen. Oder bei einer Zoom-Konferenz der Sozialdemokraten war es dann so, dass der als Redner eingeplante da leider nicht rein konnte, weil der digitale Raum mit 100 Leuten schon voll war.
Okay, im digitalen wie auch manchmal im echten, der Raum ist voll. Katharina Thoms, in Baden-Württemberg, gab es da einen schönen Moment, den Sie in Erinnerung haben?
Ja, einer der ganz, ganz wenigen Momente, wo man mal draußen war und nicht digital unterwegs, wandern mit dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann von den Grünen in seiner Heimatregion. Da war dann allerdings nur die Presse geladen und es war sehr interessant, weil es ging um Klimawandel, um Autoindustrie, die ganzen großen Themen. Und immer nach meinem Gefühl, wenn es ein bisschen nervig oder ungemütlich wurde mit den Fragen von der Presse, hat man plötzlich eine seltene botanische Rarität gefunden, einen Pilz, eine seltene eine Pflanze, da kam dann der Biolehrer in ihm durch.
Aha, okay, interessant.
Wunderbar. Ich hoffe, wir kriegen noch viele schöne Anekdoten, natürlich auch ernsthafte Informationen von Ihnen beiden. Das sind die Themen in dieser Stunde. Wir werden uns natürlich mit der Farbenlehre in beiden Bundesländern beschäftigen. Natürlich auch mit den Spitzenkandidaten, mit Winfried Kretschmann und Malu Dreyer. Und wir haben Gäste, den Kabarettisten Christoph Sonntag, den Historiker Andreas Rödder und den Verleger Manuel Herder aus Freiburg.
Und niemand Geringeren auch als Kurt Beck, nämlich in etwa einer Stunde den früheren Ministerpräsidenten, langjährigen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz. Ja, das Stichwort Superwahl, ja, das ist jetzt schon oft gefallen in diesem jungen Jahr. Am Sonntag geht es wirklich los mit 2 Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg regiert schwarz-grün, nein, Entschuldigung, falsche Reihenfolge, grün-schwarz und will das natürlich auch gerne weiter tun. Mit welcher zweiten Farbe, darüber werden wir noch reden müssen. Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, Chefin einer Ampelkoalition. Ja, das Gemeine, wenn 2 Landtagswahlen gleichzeitig sind, ganz oft ist es so, eine wird irgendwie ein bisschen mehr betrachtet, für wichtiger gehalten, bundespolitisch. Wir gehen da jetzt ganz neutral ran und machen um diese Frage einen kleinen Wettbewerb unserer Landeskorrespondentin. Was macht Ihre Wahl spannend? Alphabetisch angefangen bei Baden-Württemberg, Katharina Thoms.
Naja, spannend ist auf jeden Fall wie es der CDU ergeht, ehrlich gesagt, weil ich muss sagen, Überraschungen sind natürlich immer möglich, aber im Moment sieht es ja so aus, als ob die Grünen tatsächlich nochmal an die Regierung kommen, dass sie die stärkste Partei werden. Aber spannend ist, wie es dann danach weitergeht und hier gibt es ganz viele große Themen, die anstehen, die nach der Corona-Krise vor allem anstehen. Das sind zum einen natürlich die Schulden der Corona-Krise, aber dann auch sowas wie Wandel in der Autoindustrie und Klimaschutz ist für die Grünen ja ein Riesenthema. Also da sind große Brocken, die in den nächsten Jahren auf die Parteien warten.
Also in Rheinland-Pfalz sieht die Regierung ja ein bisschen anders aus. Da gibt es eine Ampel, SPD, FDP, Grüne, Anke Petermann. Was ist da so spannend? Da gab es ja schon ein interessantes Rennen, nicht? In den letzten Tagen.
Ja, spannend ist eigentlich, dass da Aufholjagd im Wechsel betrieben wird. Dass also erstmal die SPD die CDU einholen muss. Das hat sie dann zwischenzeitlich in den Umfragen geschafft. Und jetzt muss die CDU die Aufholjagd hinkriegen und sich vor die SPD setzen als stärkste Kraft, damit sie vielleicht mal irgendwann nach 30 Jahren auch regieren kann. Und spannend ist auch, dass eine neue Kraft dazugekommen ist. In den Umfragen auf 5% katapultiert haben sich die Freien Wähler, die Orangefarbenen, mit einem Bitburger Landrat als Spitzenkandidaten Joachim Streit. Und der hat jetzt jetzt in der Spitzenrunde beim SWR gestern auch einen ganz guten Eindruck gemacht und hat sich als pragmatische kommunale Kraft profiliert.
Was sind die wichtigen Themen? Wurden die da auch diskutiert gestern?
Ja, die wurden natürlich diskutiert. Wen wundert's? Corona, da versucht natürlich die CDU zu sagen, ja, es läuft schlecht mit der Impf- und Teststrategie. Das ist so ein bisschen schwierig, weil Rheinland-Pfalz da eigentlich immer dafür in den bundesweiten Nachrichten genannt wird, dass es ganz gut gelingt. Dann geht's auch um Corona-Öffnungen. Und da stellt man erstaunt fest, dass sich beide, nämlich sowohl Ministerpräsidentin Dreyer als auch ihr Herausforderer Christian Baldauf von der CDU, jetzt von der in der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin ausgehandelten Linie verabschieden und sagen, ja, wir wollen uns jetzt nicht mehr an den Werten orientieren. Die Ministerpräsidentin möchte gern die Außengastronomie am 22. März öffnen. Und der Herausforderer sagt, naja, wenn jetzt die Inzidenzwerte über 50 steigen, dann machen wir die Läden trotzdem nicht zu, sondern wir testen, testen, testen.
Wenn wir dann nochmal nach Baden-Württemberg schauen, da ist ja in gewisser Weise die Konstellation anders, weil die beiden, die jetzt miteinander regieren, dann ja auch jeweils für sich den Anspruch haben, idealerweise den Regierungschef zu stellen, also einen Wahlkampf aus der Koalition heraus. Susanne Eisenmann ist die Spitzenkandidatin der CDU, auch gleichzeitig Kultusministerin. Katharina Thoms, Bildungspolitik wäre ja eigentlich so ein ganz klassisches landespolitisches Wahlkampfthema. Ist es das in Baden-Württemberg?
Ist es quasi nur indirekt, nämlich durch auch wiederum Corona, das alles bestimmende Thema. Denn ja, klar, wir wissen ja alle, Digitalisierung war das Stichwort des letzten Jahres, nämlich die, die nicht stattgefunden hat an den Schulen. Und das ist auch hier in Baden-Württemberg so. Insofern hat sie sich da natürlich auch doppelt zu verantworten. Und der andere Aspekt, den sie selbst in die Debatte eingebracht hat, war ja der auch viel Kritik eingebracht hat. Sie hat sich sehr früh für die Öffnungen von Schulen ausgesprochen, Ende letzten Jahres, also noch in den Weihnachtsferien, unabhängig von Inzidenzzahlen. Das war ihre Formulierung. Und da gab es also tatsächlich sehr viel Kritik. Und sie hält aber an der Strategie fest und hat sich auch in der Regierung so ein bisschen durchgesetzt, so ein bisschen den Druck weitergegeben an den Ministerpräsidenten, der jetzt so langsam umgeschwenkt ist hin in Richtung Öffnung. Also man merkt, da ist Regierungshandeln und Wahlkampf, passiert alles gleichzeitig.
Kann man denn für beide Länder sagen, es gibt ja dieses schöne Wort der Wechselstimmung, dass es die nicht so richtig gibt? Katharina Thoms in Baden-Württemberg?
Das würde ich so unterschreiben. Also sogar die Konstellation Grün-Schwarz ist in den Umfragen bei den Menschen tatsächlich die favorisierte Koalition auch für die Zukunft.
Und Anke Petermann, wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus?
Da gibt es im Grunde auch keine, und das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Amtsinhaberin Malu Dreyer auch einfach sehr beliebt ist und als Ministerpräsidentin von vielen gewünscht wird.
Mhm. Wobei, darf ich da eines mal nachfragen, wenn das so ist, warum war das denn eigentlich im Laufe der Legislaturperiode dann nicht so? Also die SPD macht ja jetzt zum zweiten Mal schon, wenn ich mich richtig erinnere, diese Aufholjagd aus einer eigentlich abgeschlagenen zweiten Position. Wird das den Menschen in Rheinland-Pfalz immer erst dann kurz vorm Wahltag bewusst, dass sie eigentlich gern behalten wollen?
Ja, das kann man so sagen. In der Endphase des Wahlkampfs wird deutlich, okay, da stehen diese beiden Personen, Malu Dreyer und Christian Baldauf, und die Beliebtheit der Ministerpräsidentin nutzt dann tatsächlich der SPD und der Ampel, die natürlich vorher beim Regieren auch etwas Glanz verloren hat, wenn sie den Kommunen zum Beispiel kein Geld gibt, damit die ordentlich klarkommen können in den Städten und Gemeinden.
Wünschen Sie sich mal, mit Malu Dreyer oder Winfried Kretschmann ein Picknick zu machen? Ich könnte mir vorstellen, einige wünschen sich das. Wir haben jetzt jemanden zu Gast, der uns ein bisschen hilft, die beiden Personen zu verstehen. Das ist nämlich Christoph Sonntag. Die Kollegen vom SWR haben ihm den Titel König des schwäbischen Kabaretts gegeben. Seit fast 30 Jahren ist er unterwegs. Seine Live-Show AZ, NZ, Alte Zeiten, Neue Zeiten hat Kultcharakter, ebenso wie seine Puppen. Da ist auch der Kretsche dabei, Winfried Kretschmann, und sein jährlicher Auftritt als Bruder Christophorus zum schwäbischen Starkbieranstich. Schönen guten Tag, Herr Sonntag.
Hallo.
Ja, wie ist Winfried Kretschmer? Wie tickt er? Erstmal hören wir, wie er tickt.
So, ich bin jetzt, wie gesagt, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und nicht der König von Württemberg.
Ich nehme Daimler S-Klasse, ich kann doch kein Fiat fahren. Ja. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg fährt einen Daimler Basta.
Das Entscheidende ist, ob man dem Amt körperlich und geistig gewachsen ist. Und den Eindruck habe ich jedenfalls mal von mir selber.
Christoph Sonntag. Haben Sie, wunderbar, nicht?
Sehr herrlich.
Muss man diesen Mann noch komödiantisch begleiten oder schafft er das selbst schon?
Das schafft er selbst schon und man muss einfach nur so reden wie er und schon ist der Lacher sicher. Er ist einfach ein Phänomen. Also wenn ich jetzt ein bisschen in mein Bundesland, ich freue mich ja, dass sich das Deutschlandradio oder Deutschlandfunk endlich für unsere kleine Provinz interessiert.
Immer.
Also Deutschland von Kultur immer.
Immer. Also er ist ein Phänomen. Er ist einfach ein Phänomen, weil was die Menschen immer mehr vermissen, sind Politiker mit Kanten. Wenn sie Kanten haben, werden sie auch sehr schnell gekippt. Aber Kretschmann hat nun mal Kanten und ich halte Kretschmann für nicht korrumpierbar. Ich glaube, dass ihn Geld gar nicht interessiert. Was soll ich denn damit? Ich hab doch genug. Ja, also das heißt, ich behaupte, Kretschmann ist überhaupt nicht zu korrumpieren in irgendeiner Form. Das macht ihn einfach wahrhaftig. Und er verkörpert so ein bisschen was, was den Baden-Württemberger ausmacht. Wir haben die Badener, das sind die Rebellen. Also die Rebellen, die wählen eine grüne Partei zum Beispiel, weil sie sagen, ja, wir brauchen neue Ideen, wir können den alten Muff nicht lassen. Und gleichzeitig haben wir sehr viele Konservative, die einfach möchten, dass alles so bleibt. Same, same, but different. Und dafür steht er. Er hat außergewöhnliche Ideen in seiner Partei, aber er grenzt die so ein, dass man sich manchmal überlegt, ob er eigentlich, in welcher Partei er jetzt wirklich ist. Und das gefällt den Menschen so gut, dass er ja immer 60-70% Zustimmung hat. Und was mir als Kabarettist halt schwerfällt, wer beleidigt seinen gutmütigen Großonkel oder seinen Opa? Das heißt, der sitzt in meiner Fastenpredigt da unten und guckt mich an mit seinen Augen und ich denke schon wieder, um Gottes Willen, was willst du jetzt schon wieder tun? Also er bringt es mit, dieses Gefühl, man muss ihn auch so ein bisschen schützen, macht ja auch seine Partei, also man hält ihn ja von stressigen Dingen fern, zum Beispiel von der Politik.
Ja, nach dem Motto, Mutti, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, Mutti geht, also Merkel und Opa bleibt.
Ja, schön, ja klar.
Aber also, ist das nicht schon moderner Personenkult?
Na klar, es ist tatsächlich, wenn man sich reindenkt oder reinschaut in die Politik, es sind ja Mechanismen, die regieren und nicht eine Person. In der Regel, die gibt vielleicht eine Richtlinienkompetenz vor, aber im Prinzip sind es Mechanismen, Maschinen, die weiterlaufen und da ist er einfach an der Spitze als sympathischer. Also man denkt immer, solange es Kretschmann noch gibt, gibt es auch noch einen Schützenverein, gibt es auch noch ein Volksfest, gibt es eine Kirche, gibt es Anstand und das mögen die Menschen.
Aber das wäre ja eigentlich immer genau auch der Job der CDU gewesen, diese Bedürfnisse zu erfüllen und ich war ja total überrascht, habe erst gedacht, das ist eine Fotokollage, als ich den Wahlkampfslogan auf den Plakaten gesehen habe von Winfried Kretschmann.
Sie kennen mich.
Ja, Sie haben es noch schöner gesagt, ich kann es leider nur Hochdeutsch. Sie kennen mich. Ja. Das ist genau das, was Angela Merkel nach einer langen Fernsehdebatte ganz am Ende 2013, wie hieß der Gegenkandidat, ich glaube Steinbrück, gesagt hat. Mhm. Das war im Prinzip ihr Programm, Sie kennen mich.
Klar, er hat der CDU eigentlich schon den Markenkern geraubt, weil die CDU war jahrzehntelang, man kam hier auf die Welt in Baden-Württemberg und wusste, die CDU ist die Regierungspartei. Man hat sich nichts anderes vorstellen können. Dann kam damals Oettinger, der irgendwie jung und modern war, der hat in unser Baden-Württemberg Glamour gebracht, bisschen Hollywood, was wir gar nie hatten. Ein Regierungschef, der auf den Partys als letzter ging, der irgendwie witzig war, der unglaublich schnell war, der Dinge angerissen hat und bewegt hat. Also bei Oettinger, wenn man was von dem wollte, man rief den an, sagt, ich habe hier eine Idee, man müsste hier ein Umweltprojekt machen, ich brauche einen Schirm mehr, mach ich. Ja, das war Oettinger. Und dann wusstest du, hast 10 Minuten später einen Anruf gekriegt von der operativen Ebene. Wie setzen wir das um?
Ja, dann hätte er vielleicht mal da im Ländle bleiben sollen.
Ich glaub, es war für ihn schon gut, dass er wegging, weil das hätte irgendwann gekracht. Die kantigen Politiker, die haben zu viel in der Schublade. Die Journalier weiß zu viel über die. Wenn die so offen sind wie Oettinger, der war wirklich so unbeugsam. Also für mich fast schon ein Anarchist. Dem war alles völlig Wurst. Ich habe den mal entdeckt in einem Stuttgarter Kaufhaus. Und dann sage ich, ja, Oettinger, was machen Sie hier? Und dann sagt er, ich bin meinen Bewachern entflohen, ich kaufe jetzt Unterhosen. Es ist unglaublich. Also es ist ein Rebell gewesen. Nach Oettinger kam Mappus und der hat nicht gepasst. Das hat den Menschen gar nicht gefallen. Dann kam Stuttgart 21, die Auseinandersetzungen. Und da war Kretschmann dann der Versöhner, der in die Rolle kam und seither ist er das.
Dann gucken wir trotzdem noch mal ein bisschen außerhalb nach Rheinland-Pfalz. Man könnte ja sagen, da gilt ja auch Beständigkeit. Mhm. Also da ist seit 30 Jahren die SPD am Ruder. Vielleicht hat Malu Dreyer nicht diesen Personenkult, den Kretsche, wie er auch mal so schön abgekürzt wird. Aber ist das auch beruhigend? Ist sie auch beruhigend in diesen Zeiten?
Bestimmt. Also ich glaube, dass die haben beides gemeinsam, beide sind sehr beliebt und beide müssen dafür sorgen, dass man sie nicht zu sehr mit ihrer Partei in Verbindung bringt.
Mhm. Also, beliebt, aber wenn ich gerade mal einhaken darf, beliebt, ja. Aber man merkt auch, wir haben immer so ein bisschen Stimmen auf der Straße eingefangen in Rheinland-Pfalz, unsere Korrespondentin hat das getan, was die Leute über Malu Dreyer denken, dass da doch so ein bisschen Kratzer dran sind.
Mhm. Also die verkauft sich sehr gut, ganz toll, aber inhaltlich hat es mir nicht gereicht.
Sie verkauft sich besser, als ihre Politik ist, weil sie hat es mitzuvertreten, die Defizite in der Bildung, der digitalen Anbindung. Aber sie verkauft sich natürlich sehr gut. Sie hat eine gute mediale Wirkung, sie ist besonnen.
Sie war stets bemüht, würde ich mal sagen.
Stets bemüht, ja.
Das ist kein Kompliment.
Nee, das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber was da schon deutlich wird, Anerkennung, aber irgendwie so mit Abstrichen in der Inhaltsnote.
Ja, aber das ist ja immer so. Der regiert, der muss entscheiden und der nicht regiert, der ist ja wie jemand, der im Nachhinein die Lottozahlen kennt. Warum warst du so blöd, hast nicht 4, 8, 12, 13, 24, 32, 46 angekreuzt? Das sind doch die richtigen Zahlen. Und der regiert, der muss halt auch versuchen und macht Fehler. Und Kretschmann verzeiht man die Fehler eher vielleicht als ihr. Ihr verzeiht man es auch wieder. Sie haben ja auch beide, Malu Dreyer auch mit dem mutigen Standing zu ihrer Krankheit, das findet man begeisternd. Und ihren Gegenkandidaten, den kennen ja 40% der Wähler in Rheinland-Pfalz gar nicht, den Herrn,
Waldorf.
Ja, genau, schön. Und, aber seine Chance wäre, wenn jetzt noch bekannt würde, dass er maskendeal beteiligt war, dann könnte er es noch schaffen.
Zumindest im Bekanntheitsgrad.
Genau.
Ja. Aber vielleicht nicht so positiv. Vielen Dank, Christoph Sonntag, der Kabarettist. Wir sprechen uns noch.
Gerne.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Vor den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Landtagswahlen, die natürlich mehr sind als nur Landtagswahlen, zumal in einem Jahr, in dem der Bundestag gewählt wird. Und ich ergänze mal, zumal in einer Zeit, in der die eine große Parteienfamilie, die Union, eine Korruptionsaffäre am Hals hat. Wir hätten da einige Fragen und freuen uns auf Antworten von Andreas Rödder, Historiker an der Universität Mainz, aber auch bekennender Konservativer und CDU-Mitglied. Herr Rödder, schönen guten Tag.
Hallo Herr Frenzel, ich grüße Sie aus dem goldischen Mainz.
Schön. Ja, wir bringen auch immer ein bisschen Mundart jetzt hier unter. Jetzt sind auch mal die Pfälzer dran. Wer konservativ ist, wählt in Rheinland-Pfalz die CDU? Ich vermute mal, das würden Sie klar so beantworten. In Baden-Württemberg, Herr Rödder, wen wählen denn Konservative da? Eher Winfried Kretschmann?
Das ist das große Problem von Susanne Eisenmann in Baden-Württemberg. Susanne Eisenmann hat es nach meiner Wahrnehmung geschafft, durchaus mit Profil aufzutreten. Aber sie hat es mit einem Winfried Kretschmann zu tun, der erfolgreich das vermittelt, was Helmut Schmidt in den frühen 80er Jahren auch geschafft hat, als viele CDU-Leute gesagt haben, der ist eigentlich nur in der falschen Partei. Und das ist Winfried Kretschmann gegenüber den CDU-Wählern und nicht nur den Wählern, sondern diesem ganzen Milieu gelungen. Der Kretschmann ist mit seiner ganzen Art tief in dieses CDU-Milieu in Baden-Württemberg eingedrungen. Und das ist natürlich ein sensationeller Erfolg für einen Grünen.
Und wie hat er das geschafft? Hat er dann ähnlich, also wenn ich an Merkel denke, zum Beispiel Themen einfach mitgenommen, also das Umweltthema quasi, könnte man sagen, abgeräumt und für sich genutzt? Oder wie würden Sie das erklären?
Man kann auf eine gewisse Weise sagen, Kretschmann ist der Merkel der Grünen. Er hat im Grunde dieses Gefühl bei den CDU-Wählern erzeugt, dass er eigentlich einer von ihnen sei, so wie viele Grüne, insbesondere seit 2015, eigentlich der Meinung sind, dass Merkel doch eine von uns ist. Das andere ist, Kretschmann ist einfach eine authentische und überzeugende Persönlichkeit. Und diese Anschlussfähigkeit für ein bürgerliches Milieu, der bürgerliche Habitus, mit dem Kretschmann auftritt, auch dieser ja durchaus ganz konservative Habitus von Maß und Mitte und gesundem Menschenverstand, das verbunden mit der Authentizität der Person, das ist das Erfolgsrezept von Winfried Kretschmann. Und selbst eine Susanne Eisenmann, die auch eine authentische Persönlichkeit ist, hat es dagegen verdammt schwer.
Mhm. Wenn man sie jetzt so hört, man könnte fast vermuten, das ist jetzt mittlerweile so das politische Grundmuster. Man muss eigentlich immer so spielen, als sei man in einer anderen politischen Parteienfamilie zu Hause, dann gutieren das die Wähler. Frage ist natürlich auch, ist es dann eigentlich letztendlich politisch egal? Ist es eine reine Persönlichkeitsgeschichte?
Also auf der Landesebene ist es das, auf der Bundesebene und auch auf Dauer ist das natürlich ein Problem. Das Aphrodisiakum der Macht ist süßes Gift, aber letztendlich eben auch toxisches Gift. Und die CDU erlebt das ja gerade, denn durch diese ganze Politik in die Mitte hinein zu mäandern, tut die CDU sich immer schwerer, auf eine Frage zu antworten, nämlich die, wofür sie eigentlich steht und warum man eigentlich CDU wählen soll und nicht die anderen. Und wenn sie an dem Punkt sind, haben sie ein echtes Identitätsproblem.
Dann wundere ich mich aber schon ein bisschen, wenn wir jetzt nach Rheinland-Pfalz gucken, die Pfälzer traditionell ja auch eher, sagen wir mal, haben nie süchtig, dann wählen die aber 30 Jahre lang die SPD.
Ja, die Pfälzer, die Rheinland-Pfälzer sind so harmoniesüchtig und so konservativ, dass sie sogar eine nicht-konservative Regierung im Amt lassen. Ich meine, sie müssen schon fertigbringen, eine solche Figur wie Bernhard Vogel zu messern, um überhaupt in Rheinland-Pfalz abgewählt zu werden. Es ist tatsächlich so, also wenn man auf die Bilanz der Landesregierung schaut, da gibt es schon eine ganze Menge, was man sagen kann. In den Schulen ist seit Sommer nichts passiert. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz sind überschuldet. Das sehen Sie auch den Dörfern und den Städten in Rheinland-Pfalz an. Die Hochschulen sind unterfinanziert, aber die Rheinland-Pfälzer neigen dazu, sich das alles schön zu trinken. Mhm. Ist halt eine Weinregion.
Aber apropos schön trinken, Wasser in den christdemokratischen Kritikwein jetzt an dieser Stelle. Die CDU ist ja gerade auch auffällig, zumindest durch einzelne Mitglieder, die Maskenaffäre, da sagen viele schon, das ist eigentlich ein bisschen zu sanft, dieses Wort. Also die Korruptionsfälle, die wir da erleben, die natürlich noch Verdachtsfälle sind, aber die sich zum Teil ja immer mehr erhärten. Ist das jetzt nochmal ein richtiger Knüppel in die Beine der CDU-Wahlkämpfer?
Ja klar, das ist natürlich das, was Sie als Wahlkämpfer so überhaupt nicht brauchen können, dass Ihnen ein, zwei Wochen vor der Wahl so etwas dazwischen kommt. Allerdings muss man eines sagen, die Umfragewerte, und zwar der CDU sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz, die sind schon vor der Maskenaffäre deutlich zurückgegangen. Wir haben es hier mit einem Bundestrend zu tun. Und das Interessante ist ja, dass sowohl Susanne Eisenmann mit einem eigenen Profil gegenüber Merkel und Berlin, als auch Christian Baldauf, der eher darauf gesetzt hat, mit der Popularität der Kanzlerin die Wahl zu gewinnen, dass beide gleichermaßen in den Umfragen verloren haben. Und dieser Trend hat schon eingesetzt, bevor diese Maskenaffäre aufgekommen ist.
Wenn man den Blick jetzt noch ein wenig weiten, ist ein neuer Player zumindest in Rheinland-Pfalz ins Spiel gekommen, die Freien Wähler, auch eher konservativ. Wie sortieren Sie die da ein?
Ja, ganz offenkundig sind die Freien Wähler eine Gruppierung, die sagt, wir wollen nicht diese Radikalisierung ins Extremistische betreiben wie die AfD, aber wir wollen eine konservative, liberal-konservative Alternative zur CDU sein. Es zeigt, wie groß die Gefahr für die CDU ist, dass in ihrer rechten Hälfte mehr und mehr etwas abbricht. Die CDU hat das Glück oder Pech, wie auch immer Sie das sagen wollen, für die CDU oder für die Demokratie gehabt, dass die erste liberal-konservative Abspaltung, denn Lucke ursprünglich war ja mal eine liberal-konservative Abspaltung aus dem rechten Spektrum der CDU heraus, die sich aber radikalisiert und extremisiert hat. Aber jetzt zeigt sich, dass schon wieder Bedarf dafür besteht. Und das zeigt, dass die CDU in der Gefahr steht, dass ihr immer weitere Teile wegbrechen.
Das ist ja, in Bayern waren die ja sehr erfolgreich, hat man ja gesehen. Da hat die CSU verloren und sie mussten eine Koalition eingehen mit den Freien Wählern.
Ja. Da gehen sie allerdings jetzt ein bisschen unter, wenn man das so beobachtet.
Ja, ich will das auch gar nicht an den Einzelfällen festmachen. Auch da muss man mal abwarten, wie der nächste Wahltag aussähe. Aber es ist ein Indiz dafür, dass auf der bürgerlichen, liberal-konservativen Seite der CDU sich so viel Unzufriedenheit angestaut hat, dass da Potenzial für Abbrüche von der CDU ist. Und das ist für die CDU ein echtes Problem.
Apropos Warnsignale, eine letzte Frage. Ja. Es könnte sein, am Sonntagabend, dass wir zwei Ampelkoalitionen haben in unterschiedlicher Reihenfolge, wer vorne ist. Das könnte durchaus Signalwirkung für den Bund haben.
Ja, wobei man dann durchrechnen muss, wie es am Ende aussehen würde. Aber tatsächlich ist nichts in Stein gemeißelt und die CDU hat kein Abonnement auf die Macht im Bund, nur weil Angela Merkel 16 Jahre regiert haben wird. Das ist absolut richtig. Das heißt aber für die CDU abermals, sie muss die Frage beantworten, warum man sie eigentlich wählen soll. Sonst kriegt die ewige Regierungspartei CDU in diesem Land ein Riesenproblem an den Hals.
Andreas Röder, Historiker an der Universität Mainz, Autor des Buches Konservativ 21.0, eine Agenda für Deutschland und CDU-Mitglied. Herr Röder, wir danken für das Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen.
Und bestimmend in diesem Wahlkampf, klar, müssen wir nicht erwähnen, ist natürlich die Corona-Pandemie, die geht uns hier alle an. Aber es gibt noch ein Thema, was vielleicht nicht genug beleuchtet wird, obwohl es wahnsinnig wichtig ist in Baden-Württemberg. Ich spreche natürlich von der Automobilindustrie. Und die, wie wir alle wissen, steht ja vor einem ganz großen Umwandel. Man muss sich auf Elektromobilität einstellen, Brennstoffzellenentwicklung im autonomen Fahren. Und das beschäftigt natürlich auch die Politik. Wenn man sich mal die Dimensionen anguckt, Gurt, 230.000 Arbeitsplätze allein hängen dort an der Autobranche. Und da ist die Angst vor Transformation natürlich riesig. Katharina Thoms hat sich in Stuttgart umgesehen.
Streik vor dem Autozulieferer Mahle in Stuttgart. Bei den laufenden Tarifverhandlungen geht es nicht nur um mehr Geld, es geht längst um mehr. Die Corona-Krise, den Wandel weg vom Verbrenner und Zukunftsängste. Robin Voss arbeitet als Projektleiter im Stuttgarter Mahle-Werk.
Merkt man schon, dass die Projektteams sehr, sehr missmutig sind, dass viele Angst haben vor der Zukunft und auch nicht wissen, wie es dann weitergehen soll.
Mahle will in Deutschland 2000 Stellen streichen. Auch über 300 hier am Standort in Stuttgart-Feuerbach, sagen Gewerkschafter. Und der Zulieferer für den klassischen Verbrenner hat in den vergangenen Jahren schon weltweit tausende Arbeitsplätze gestrichen.
Die einzige Antwort, die der Arbeitgeber momentan liefert, ist Stellenabbau und nicht eben, wo investiere ich wieder in die Zukunft, wo strukturiere ich Bereiche neu, dass sie sich vielleicht auf neue Produkte fokussieren.
Ganz stimmt das nicht. Schon fast 2/3 der Produktion im Unternehmen haben mit Elektromobilität oder alternativen Antrieben zu tun. Trotzdem kriselt es. Der Zulieferer macht große Verluste. Jetzt verlässt auch der umstrittene Firmenchef das Unternehmen. Mahle ist nur ein Beispiel von vielen. Die Jobs in der Autoindustrie, soweit sind sich Expertinnen einig, werden sich verändern und mit dem Wandel wohl auch weniger werden. Eigentlich wäre das eins der Wahlkampfthemen in Baden-Württemberg ohne Corona. In den Wahlprogrammen lässt sich das ablesen. Die regierenden Grünen wollen zwar generell weniger Autos auf den Straßen, dafür mehr Busse und Bahnen. Ihr Spitzenkandidat, der amtierende Ministerpräsident Winfried Kretschmann, setzt aber voll auf Elektromobilität.
Der Verbrenner bei PKW ist ein Auslaufmodell meiner Ansicht nach. Der wird auch nicht durch Refuels oder Wasserstoff gerettet. Das glaube ich in 100 Jahren nicht. Also sollen sie investieren in die Transformation zur Elektromobilität.
CDU und FDP betonen in ihren Programmen Technologieoffenheit. Wasserstoff, alternative Kraftstoffe sollen gleichberechtigt neben der E-Mobilität stehen. Die Sozialdemokraten wollen den Wandel vor allem mit Weiterbildung unterstützen. Nur die AfD setzt weiter auf den Dieselmotor. Der grüne Kretschmann hat in seiner Regierungszeit auf Dialog gesetzt. In regelmäßigen Runden mit der Autoindustrie hat man Projekte besprochen. Ein Ladesäulennetz für E-Autos gibt es inzwischen, Forschungsförderung im Bereich Wasserstoff, autonomes Fahren und synthetische Kraftstoffe. Kretschmanns Herausforderin, der CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, ist das zu behäbig. Beim Fernsehduell im SWR sagte sie:
Es sind halt Projekte. Immer Projekte. Ist halt eine grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweise. Also zunächst mal ist es natürlich gut, wenn man in runden Tischen miteinander spricht. Aber die Frage ist, wie lange spricht man und wann kommt man dann auch tatsächlich voran?
Tja, die Frage der CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. Und ich spiele diese Frage zurück nach Stuttgart an unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Ist Baden-Württemberg da vorangekommen, wirklich vorangekommen im Umbau der Autoindustrie oder war es vor allem erstmal Geschwätz?
Also ich würde sagen, inzwischen hat vor allem die Autoindustrie selbst mal verstanden, dass es da keine Alternative mehr gibt. Also bei den Parteien sind es eigentlich auch alle außer der AfD, die hat in ihrem Wahlprogramm immer noch den Dieselmotor als Zukunftsprojekt. Aber in der Autoindustrie hat es eine ganze Weile gedauert, weil es einfach gerade so schön lief die ganzen Jahre. Die Exportzahlen waren enorm, es hat geboomt. Man hat irgendwie nicht so richtig den Sinn gesehen, da jetzt das Ruder rumzureißen. Aber inzwischen wird es so sein und es wird echt einen Wandel geben, weil die Jobs werden einfach ganz andere werden und diesen Übergang zu gestalten und zu managen, das wird die große Aufgabe der nächsten Jahre sein.
Vielleicht muss man ja auch, Katharina Thoms, auf ganz neue Themen gucken. Ich denke da zum Beispiel an Tuttlingen, Weltzentrum für Medizintechnik. Ist das so eine neue Chance?
Die Regierung hat sich tatsächlich jetzt unter Grün-Schwarz schon so ein bisschen darauf auch konzentriert, zu sagen, okay, wir müssen mal auch andere Zweige vielleicht noch mal ein bisschen mehr fördern und betonen. Diese Medizinbranche ist so eine Branche, Da muss man aber ehrlicherweise sagen, natürlich wird die niemals die Autoindustrie ersetzen können. Also das ist noch nicht mal ein Viertel von dem, was die umsetzen jedes Jahr. Also von Pharmafirmen, von eben Technik. Und in Tuttlingen selbst ist es aber tatsächlich historisch gewachsen, dass da über 400 Unternehmen sich angesiedelt haben. Und Tuttlingen ist 30.000 Einwohner ungefähr, ein bisschen mehr am Rande des Schwarzwalds. Also das ist wirklich enorm. Da sind aber auch ganz viele natürlich sehr kleine Firmen dabei. Aber da sind ganz viele sogenannte Hidden Champions, ja, ist ja auch so ein typisches Ding für Baden-Württemberg, also Weltmarktführer in einem bestimmten Bereich, von dem man vielleicht noch nie was gehört hat.
Vielen Dank für diese Einschätzung, unsere Korrespondentin in Baden-Württemberg, Katharina Thoms.
Sie hören Deutschland von Kultur, zwei Tage vor den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, so heißen die Länder. Wir wollen weiter ergründen, was vor sich geht, gerade im einstmals so schwarzen Ländle in Baden-Württemberg, das ja so ergrünt ist. Das gilt vor allem für die Städte. Da hat die CDU zwar vor kurzem einen kleinen Erfolg haben können bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart, aber vielleicht war das eher Ausreißer als Trendwende. Fragen wir jemanden, der die CDU auch im Urbanen wieder erfolgreich sehen will, der verlegt Manuel Herder, zu Hause in Freiburg am Breisgau, dort Direktkandidat für die CDU. Herr Herder, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Vor 5 Jahren ging kein einziges Direktmandat in einem größeren Stadtwahlkreis mehr an die CDU. Gehen Sie da in eine Mission Impossible?
Möglicherweise, aber probieren hat noch nie geschadet.
Was ist das Problem, das die Union hat mit den Städten?
Naja, wir leben ja in einer sehr fragmentierten Gesellschaft mittlerweile. Und wenn man sich die Städte mal anschaut von ihren sogenannten Stadtparlamenten her, Gemeinderat, dann sehen Sie, dass da im Grunde, wenn Sie das mal in Vergleich setzen zu vor, sagen wir, 20 Jahren, dass da sehr, sehr viel mehr Parteien einfach dazugekommen sind. Manchmal hat man das Gefühl, wenn 3 Leute in einer Stadt zusammenkommen, dann gründen sie schnell mal eine eigene Liste und kandidieren. Und das führt zu einer größeren Vielfalt im Parteienspektrum. Und das hat dann seine Auswirkungen dahin, dass die klassischen großen Parteien oder ehemals großen Parteien, insbesondere die SPD und die CDU, dass denen da natürlich auch attraktive Leute verloren gegangen sind. Und so oder so ähnlich scheint mir die Entwicklung gewesen zu sein.
Ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Wir haben ja im letzten Gespräch gehört, naja, die Grünen in Baden-Württemberg, die sind ja eigentlich sehr konservativ, auch sehr sichtbar. Warum sind Sie denn nicht zu den Grünen gegangen?
Also, das ist jetzt nicht mehr eine Frage nach Baden-Württemberg, sondern nach Parteiprogramm und nach persönlicher Präferenz. Und für mich ist das so.
Na, Sie wollen ja im Land Politik machen.
Ja, das ist richtig. Aber ich mache es ja aus Überzeugung. Und wenn ich mir mal unser Land anschaue, nach dem Zweiten Weltkrieg waren wir ein absoluter Sanierungsfall, jetzt mal abgesehen von den Dingen, die wir unseren Nachbarländern angetan haben. Und dann kam die CDU, Adenauer, aber insbesondere Ludwig Erhard. Und was haben wir entwickelt? Die soziale Marktwirtschaft. Ein phänomenales Instrument. Denn was heißt das? Das heißt, das, was dem einzelnen Unternehmen gut tat, das tat allen gut. Nicht, weil wir erkannt haben, damals, also nicht, ich war ja noch nicht dabei, dass im Gegensatz zu den ursprünglichen sogenannten kapitalistischen Systemen, wo im Grunde nur die Arbeit vergolten wurde, die jemand erbrachte, und der Rest seines Lebens musste von der Gesellschaft bezahlt werden, also Kindheit und Alter mussten andere versorgen als die, die gearbeitet haben, da kommt die soziale Marktwirtschaft und sagt nein. Wir preisen die Gesamtkosten der Gesellschaft in den Wertschöpfungsprozess ein. Das Internalisieren von Kosten wäre der Fachbegriff. Und das führte dazu, dass das, was den Unternehmen gut tat, das tat auch der gesamten Gesellschaft gut. Mhm. Wir hatten also die Lohnnebenkosten und all diese Dinge. Und wenn Sie mal schauen, wer in den 50er Jahren schon wieder keine Lebensmittelmarken brauchte und wer sie noch brauchte, wie gesagt, sie haben unseren Nachbarländern Schlimmes angetan. Aber Deutschland war das erste Land, das wieder eine florierende Marktwirtschaft hatte. Und jetzt gehen wir hin als CDU. Und wenn Sie durch unsere Programme schauen, dann sehen Sie, dass da ein Ringen stattfindet, auf Bundesebene, auf Landesebene. Wo es im Grunde heißt, wir haben die soziale Marktwirtschaft. Betonung ist Marktwirtschaft, weil Wettbewerb schafft Fortschritt. Und jetzt wollen wir die ökologische Dimension dort hineinbringen. Und deswegen spreche ich vom Aufbruch in die ökosoziale Marktwirtschaft. Und das unterscheidet sich schon davon, dass man im Grunde eher dirigistisch oder verbotsorientiert an die Dinge herangeht.
Aber was heißt das denn dann für eine urbane Politik, also für eine Politik, die für Städte wie Freiburg, dort kandidieren Sie ja, gut ist? Heißt die dann unterm Strich, genauso wie bei grüner Politik, es sind weniger Autos in der Innenstadt beispielsweise?
Ja, also der Wahlkreis, für den ich antrete, der hat von der Stadtbevölkerung Freiburgs etwa 2/5 nur. Das heißt, der andere Teil des Wahlkreises ist der Hochschwarzwald und Südschwarzwald. Also die schönen Schwarzwaldtäler, Glottertal und Dreisamtal. die Felsbergspitze, der höchste Berg hier im Südwesten, das gehört alles dazu. Aber gleichwohl, Freiburg gehört dazu und da wiederum der wunderschöne Teil, die Innenstadt, das Freiburger Münster, das Rektorat.
Aber da müssen Sie aber doch unterschiedliche Antworten finden, nicht? Also ein bisschen Freiburg, ja, ganz viel Schwarzwald, ja. Pendler,
die, ja, die habe ich auch. Und zwar nehmen Sie mal das Thema Verkehrswende. Nicht? Wir sagen also, Verkehr ist eine der größten CO2-Emittenten und das muss man jetzt reduzieren, richtig? Richtig. So, jetzt gehe ich hin und sage, wie groß ist denn Verkehr? Ist das jetzt nur, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre und umgekehrt? Oder wollen wir eigentlich einbeziehen große Verkehrsströme, wie zum Beispiel die gesamten Waren, die wir bekommen, die über Schiffe angeliefert werden, die Schweröl verbrennen? Das sind Summen, die sind dann ganz andere. Und da sage ich, wir in Baden-Württemberg als Wissenschaftsstandort, als Wirtschafts- und Exportstandort, sollten wir nicht auch an Dingen arbeiten, wie zum Beispiel Wasserstoffmotoren für große Schiffe? Sollten wir nicht hingehen und sagen, dafür bauen wir A, die Innovation auf, B, haben wir den Export und C, möglicherweise Finanzierungsinstrumente für Länder und Firmen, die sich das nicht leisten können. Und insofern würde ich sagen, mein Ansatz ist einer, wo ich sage, wenn Sie sich das Klimaproblem in Summe anschauen und wir stehen ja im Grunde vor einem massiven Sanierungsfall, CO2-Sanierung, dann geht es ja nicht nur darum, ob wir in Baden-Württemberg Teile unserer Emissionen senken, sondern ob wir die Scharnierfunktion nutzen, die wir haben als Innovations- und Wissenschaftsstandort, dass auch mit unserer Technologie anderswo CO2 eingespart wird. Und das ermöglicht einen ganz anderen Hebel.
Manuel Herder, bis Anfang März Geschäftsführer des Herder Verlages, jetzt Kandidat für die CDU in Freiburg. Herr Herder, wir wünschen Ihnen ein gutes Wochenende. Vielleicht haben Sie ab dem nächsten Job in Stuttgart. Danke für das Gespräch.
Wer weiß, das entscheiden die Menschen um mich herum.
Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir einen der bekanntesten Politiker der SPD jetzt gleich zu Gast haben bei dieser Sondersendung. Kurt Beck, fast 20 Jahre lang Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, Bundesvorsitzender der SPD. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Beck.
Hallo, guten Tag.
Die Frage, die uns, wir haben uns natürlich ein bisschen überlegt, was für eine Frage können wir Ihnen stellen, die Sie auch interessiert. Und wir haben uns gedacht, wir fragen Sie mal, wer hat denn die besten Chancen in Baden-Württemberg die Wahl zu gewinnen?
Ja, es sieht alles so aus, dass Herr Kretschmer diese Wahl gewinnen wird, denn die Umfragen sind doch sehr eindeutig.
Also Sie müssen uns vielleicht das Geheimnis nicht verraten, Herr Beck, aber Sie müssen uns das SPD-Geheimnis von Rheinland-Pfalz verraten, wie man ein an sich so konservatives Land so lange immer wieder gewinnen kann. Im Moment sehen die Umfragen ja auch ganz gut aus. Sie hören Deutschlandfunk Kultur zwei Tage vor der ersten Runde des Superwahljahres. Die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wer dort gewinnt, das wissen wir natürlich erst am Sonntag. Was ich Ihnen sicher sagen kann, der Mann, mit dem wir jetzt sprechen, hat viermal gewonnen für die SPD das Ministerpräsidentenamt in Rheinland-Pfalz. Kurt Beck, Landeschef von 1994 bis 2013. Herr Beck, wie kommt's? Sind die Rheinland-Pfälzer am Ende doch so konservativ? Das war gerade ein Gedanke von dem Historiker Andreas Röder hier in der Sendung. Sind sie so konservativ, dass sie am Ende immer wieder SPD wählen?
Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Es geht wirklich darum, wie man sich als Partei darstellt, ob man glaubwürdig ist und ob die Leute einem abnehmen, dass das, was man sagt, was man an Kernwerten repräsentieren will, dass man das in der Realität, im Alltag auch tut. Also nicht die Parteipolitik wie eine Monstranz vor sich hertragen, aber eben auf der anderen Seite doch klar für Gerechtigkeitswerte stehen und den Leuten zuhören und ernst nehmen, was sie einem sagen. Nicht jeden nach dem Mund reden, aber doch ehrlich mit den Meinungen der Bürger umgehen. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen über diese Jahrzehnte hinweg.
Und warum gelingt Ihnen dann das zum Beispiel nicht in Baden-Württemberg?
Ja, das ist sicher eine lange Geschichte. Und wenn eine Partei so lange in der Opposition ist, dann hat sie es natürlich besonders schwer, aus dieser Rolle auch herauszutreten. In Baden-Württemberg haben wir hervorragende Kommunalpolitikerinnen und Politiker, aber auf der Landesebene war das immer wieder schwierig. Und man entwickelt, die Gefahr ist immer da, eine gewisse Diaspora-Haltung. Also man befasst sich mehr mit sich selber als mit dem politischen Gegner.
Ja.
Herr Beck, aber auch mit Blick auf Rheinland-Pfalz kann man natürlich die Frage stellen, warum ist denn die SPD und auch die Ministerpräsidentin dann nicht dauerhaft beliebt? Aber gerade bei der SPD, da sehen wir jetzt immer wieder das Phänomen, im Laufe der Wahlperiode ist die CDU vorne, ist die SPD nicht sonderlich beliebt, auch die Zufriedenheit mit den Ergebnissen der Landespolitik nicht sonderlich hoch. Also so richtig gut scheint es aber dann im Gesamtpaket auch nicht aufzugehen.
Nee, das ist nicht mein Eindruck. Also ich verfolge das natürlich sehr aufmerksam. Wenn gezielt zur Landespolitik gefragt wird, hat die SPD in Rheinland-Pfalz und hat Malu Dreyer vor allen Dingen auch durchgehend hervorragende Werte. Allerdings ist es so, dass häufig die bundespolitische Betrachtung durchschlägt und wenn es nicht gezielt auf Landtagswahlen zugeht, dass dann diese gesamtpolitische, bundespolitische Stimmungslage prägend ist und die Leute sich dann eher diesbezüglich äußern. Aber die Landespolitik hat eine gute Zustimmung. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wenn man eine Koalition macht, weil die Wählerinnen und Wähler das so wollen, dann muss man diese Koalition auch wollen. Dann muss man dem Partner oder den Partnern, wie es jetzt ist, auch ihre entsprechende Darstellung gönnen. Das ist ganz entscheidend. Im Bund übrigens ist das, glaube ich, ein entscheidendes Manko, dass man sich nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gönnt, auch wenn man in einer Koalition ist.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Es ist ganz entscheidend, dass man so ein Gespür entwickelt für das, was die Menschen wollen. Und da hat die SPD ja gerade keine gute Zeit. Und ich zitiere jetzt mal ihren Parteigenossen Wolfgang Thierse, der ja eine Diskussion angestoßen hat und geschrieben hat, ich bin mittlerweile zum Symbol geworden für viele Menschen, die ihre Lebensrealität nicht mehr gespiegelt sehen in der SPD, die unsicher sind, was sie noch sagen dürfen und wie sie es sagen dürfen. Hat die SPD ihre Wähler verloren?
Ich glaube nicht dauerhaft, denn die Themen, um die es geht, für Gerechtigkeit zu sorgen, aber eben auch erfolgreich wirtschaftlich zu sein und die ökologischen Herausforderungen zu beachten, insbesondere auch international aufgestellt sein, für Frieden da zu sein, das alles ist bei der SPD nach wie vor daheim. Aber in der Tat, wir verstehen es immer wieder auf Bundesebene, das zu überlagern durch Detaildiskussionen und Prinzipienauseinandersetzungen. Ich bin sehr für Prinzipien, aber die müssen wertebezogen sein und dürfen nicht rechthaberisch daherkommen.
Ja, aber dann hat das der SPD doch sehr geschadet. Also die CDU hat ja jetzt mit ihrem Skandal irgendwie zu tun und das, was da passiert, also die ganze Diskussion um Identitätspolitik, um Genderpolitik, die hat der SPD ja nicht unbedingt genützt. Oder wie sehen Sie das?
Ich glaube, auch das liegt nicht daran, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Das gehört mit dazu. Man muss offen sein. Man muss gucken, dass die Gesellschaft eben auch das widerspiegelt, was sie behauptet zu sein, nämlich eine liberale, eine offene, eine gerechte Gesellschaft. Und eine, die eben unterschiedliche Lebensformen auch respektiert. Aber wenn man das verbissen tut, dann kommt man genau zu solchen Auseinandersetzungen und die nützen niemandem.
Aber ich bringe es nochmal auf eine ganz kurze Formel. Muss die SPD mehr Mitte wagen, um erfolgreich zu sein?
Auch von diesen Einordnungen, dieser prinzipiellen Rechts-Links-Schematik halte ich überhaupt nichts. Ich glaube, man muss ein Gespür dafür haben, was die Menschen für gerecht erachten und gleichzeitig für vernünftig. Vernünftig gegenüber den wirtschaftlichen Bedingungen, damit der Arbeitsplatzsicherheit für die Menschen, vernünftig gegenüber den natürlichen Lebensgrundlagen. Und das können die Leute einschätzen. Und wenn man das abbildet, wenn man sich darum bemüht, merkbar, sichtlich bemüht, dann glaube ich, kriegt man auch Zustimmung. Und ich bin durchaus nicht hoffnungslos, dass uns das noch bis der Bundestagswahl auch bundesweit besser gelingt.
Na, also vielleicht Malu Dreyer, da würde es mich nicht erwundern, aber eigentlich müssen Sie dann auf der anderen Seite doch Wahlkampf dann machen für Winfried Kretschmann, oder?
Nö, das sehe ich überhaupt nicht, denn ich glaube, dass Herr Kretschmann doch so weit von seiner eigenen Partei weg ist, dass er...
Ist das Malu Dreyer nicht auch?
Nein, überhaupt nicht. In keinster Weise. In keinster Weise. Malu Dreyer ist getragen und eingebettet in die rheinland-pfälzische SPD. Das ging Rudolf Schabing schon so, das ging mir so. Und das ist die Stärke der SPD in Rheinland-Pfalz. Wir haben keinen Konflikt zwischen Partei und der Führungsposition, die Regierungsverantwortung wahrnimmt. Das ist wirklich, glaube ich, eine der Stärken der SPD Rheinland-Pfalz, dieses Wir-Gefühl, das ganz ausgeprägt ist.
Kurt Beck sagt, dass lange Jahre für die SPD der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und auch für einige Zeit der Bundesvorsitzende der SPD. Herr Beck, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Konversion, so nennt man das, wenn man eine Militärliegenschaft umwandeln will und für zivile Zwecke nutzbar machen will. Damit hat gerade das Land Rheinland-Pfalz sehr, sehr viele Erfahrungen, weil es sehr viele Militärliegenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg war. Und wir wollen jetzt einen genauer angucken, nämlich den Flughafen Hahn im Hunsrück. 2017 hat Rheinland-Pfalz seine Mehrheitsbeteiligung an den chinesischen Luftfahrtkonzern verkauft. Früher war es ja mal ein amerikanischer und er sollte sehr profitabel werden. Was er nicht geworden ist. Im Gegenteil, die Gesellschaft ringt jetzt mit der Insolvenz. Und Corona macht das Problem nicht unbedingt besser. Anke Petermann.
Ein leerer Bus fährt vom leeren Flughafenterminal über leere Straßen vorbei an leeren Parkplätzen Richtung Koblenz. Auch am Himmel keine Bewegung. Täglich fallen 6 bis 8 Billigflüge aus. Es gibt einfach zu wenig Fluggäste. Am Rande der Airport-Zufahrten stehen überlebensgroße Plakatwände. Darauf zwei Frauen, Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD und Carina Wächter, Wahlkreiskandidatin von der CDU. Die sagt am Smartphone:
In der Tat hat man den Eindruck, der Flughafen ruht ein wenig. Schon lange vor Corona waren die Passagierzahlen ja rückläufig. Nun macht Corona die Lage natürlich an der Stelle nicht leichter. Hinter den Kulissen nimmt man aber auch eine sehr erfreuliche Entwicklung wahr. Und zwar der Frachttransport konnte im vergangenen Jahr um rund 30% gesteigert werden.
Das gute Frachtjahr stimmt auch Roger Lewenz optimistisch, den Infrastrukturminister von der SPD, wo er den Hunsrück-Flughafen in einem Jahr sieht.
Na, ich hoffe, dass der Passagierbetrieb dann wieder mit einem guten Niveau unterwegs ist.
Allerdings lag der Flughafen Hahn schon vor der Pandemie weit unter den 2-3 Millionen Passagieren pro Jahr, die Experten für profitables Wirtschaften ansetzen. Fast könnte man meinen, der Infrastrukturminister von Rheinland-Pfalz spricht sich Mut zu.
Bei der Fracht ist das mittlerweile der 4. Frachtflughafen in Deutschland.
2017 hatte das Land seine Mehrheitsanteile von 82,5% an den chinesischen Luftfahrtkonzern HNA verkauft. Eine HNA-Tochter wollte chinesische Reisende über den Hunsrück einfliegen und versprach zusätzliche Frachtflüge. Nun aber Insolvenz. Gepaart mit der Zusage aus dem chinesischen Generalkonsulat, so Roger Lewenz.
Der Hahn ist nicht betroffen von den Umstrukturierungsmaßnahmen bei HNA. Und von dem her gehe ich davon aus, dass das wirklich eine gute Zukunft nehmen wird.
Wie viel staatliches Geld, die gute Zukunft bis zum EU-Beihilfeverbot für defizitäre Regionalflughäfen 2024 noch verschlingt? Offen. Der Bund für Umweltschutz, BUND, verlangt, den Hahn als überflüssige Dreckschleuder zu schließen. Der Bund der Steuerzahler ist aus Sparsamkeitsgründen auch dafür. Der Regionalflughafenexperte bei Deutsche Bank Research gibt zu bedenken, dass die Mittel auch alternativ investiert werden könnten. Was, wenn all die Zuschüsse für den Airport stattdessen in Glasfaserkabel geflossen wären? CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf plädiert für Plan B.
Natürlich ist doch ein Flughafen eine tolle Sache. Aber um diesen Flughafen herum muss ich doch was ansiedeln können. Start-ups, Mittelstand, muss ich doch Arbeitsplätze in die Region bringen, damit sich das mit einem Flughafen auch koppelt.
An bunkerbestandenen Flächen mangelt es dem früheren Militärgelände jedenfalls nicht. An Gründern, die darauf brennen, eine Firma im Hunsrück zu eröffnen, schon eher.
Anke Petermann hat uns davon berichtet und ist jetzt weiter bei uns im Gespräch, unsere Korrespondentin für Rheinland-Pfalz. Anke Petermann, bei Baden-Württemberg war das irgendwie für uns relativ schnell klar, großes Thema da, der Daimler, also die Autos. Gibt es denn ein großes Thema, eine große Herausforderung in Rheinland-Pfalz?
Naja, im Grunde ist das diese Konversion, diese Umwandlung militärischer Liegenschaften in Gewerbegebiete oder, was man eben auch gemacht hat, in zivile Flughäfen. Das hat auch nicht immer geklappt. Also beispielsweise in Zweibrücken ist der Flughafen 2014 insolvent gegangen. Aber jetzt ist er ein Sonderlandeplatz und hat eine Teststrecke für Autos, hat eine kleine Werft für Flugzeugbauer. Also man kann da schon einiges machen. Auch in Bitburg hat der Landrat, der jetzt für die Freien Wähler kandidiert, sich darauf konzentriert, am ehemaligen US-Flughafen praktisch einheimisches Gewerbe anzusiedeln, den dortigen Unternehmern einfach Raum zu geben, auch expandieren zu können. Und das sind eigentlich die Herausforderungen. Wie kriegt man das hin, ohne Millionen von Zuschüssen zu versenken?
Apropos Anke Petermann, Militärstandorte. Rammstein ist ja die größte US Air Force Base außerhalb der USA. In der Kaiserslautern Military Community sind 50.000 Menschen, wohnen dort, arbeiten auch natürlich auch zivile Angestellte, Familienangehörige. Nun gab es ja die Ankündigung noch unter Trump, dass da mindestens ein Drittel abgezogen werden sollte. Das liegt jetzt alles auf Eis, wird nicht weiter entschieden oder beziehungsweise wird bis Ende des Jahres entschieden. Wie nervös macht das Landespolitik?
Also die Landespolitiker sagen, sie haben aus den USA ganz klare Signale, dass dieser Abzug nicht kommt. Also dass die Fliegerstaffel, die fragliche aus Spangdahlem in der Eifel, nicht abzieht ins italienische Aviano und dass auch in Rammstein alles beim Alten bleibt. Sprich, dass investiert wird und zwar Hunderte von Millionen, wenn nicht gar Milliarden im Jahr. Also das sind wirklich große Summen, die Amerikaner für die Ausbauten dort, beispielsweise das US-Hospital in Weilerbach und andere Einrichtungen, investieren. Die Unternehmen, die Deutschen, profitieren auch davon, Vermieter profitieren davon. Allerdings hat man seit 2011 gesehen, dass sich die Amerikaner doch wieder eher in die eigenen Stützpunkte zurückziehen und dort ihre Häuser bauen, zum Beispiel statt anderswo jetzt Häuser und Wohnungen zu mieten außerhalb ihrer eigenen Gelände. Das ist einfach eine Sicherheitsfrage.
Anke Petermann, vielen Dank für diese Eindrücke, diese Informationen darüber, wie die Wirtschaft und vor allem eben mit diesem speziellen Feld, wie die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz dasteht, 2 Tage vor der Landtagswahl dort. Und Anna, das muss ich jetzt mal aus preußischer Perspektive sagen, wenn ich die beiden Bundesländer, um die es hier heute in unserer Sondersendung geht, um etwas beneide, nämlich Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, dann ist es die Nähe zu Frankreich.
Das ist wunderbar, genau. Und ich weiß nicht, ob die da auch dasselbe Problem haben, über das wir jetzt sprechen, aber ich denke schon, nämlich den Wald und
ja,
den Naturschutz.
Du sagst Problem, ich fange erstmal an mit einer Farbe, die Farbe Grün. Die spielt in der Tat natürlich eine große Rolle hier in dieser Wahlsondersendung, aber wir meinen das jetzt in der Tat mal nicht parteipolitisch, sondern denken an Natur, an Wald und das große Thema, und jetzt sind wir natürlich in der Tat beim Problem, dass Flächenländer erleben wie Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Klimawandel, die Trockenheit, die Folgen für die Wälder. Davon kann und wird uns Klaus Kaiser erzählen, Staatsförster in Rheinland-Pfalz, Revierleiter im Forstgebiet Alteburg, jetzt am Telefon. Einen schönen guten Tag.
Ja, hallo Herr Frenzel.
Und wir freuen uns sehr, dass wir Martin Geng auch noch hier zu Gast haben, den Biobauern und Obstrebell, wie er auch genannt wird, aus dem Breisgau südlich von Freiburg. Er beklagt das Verschwinden von vielen Insektenarten und für seine 300 Apfelsorten hat er den Bundespreis für Ökolandbau erhalten, weil nämlich alles bei ihm ungespritzt bleibt. Und diese Sorten gibt es auch nicht im Supermarkt zu kaufen, sondern in seinem Hofladen. Ich grüße Herr Geng.
Schönen guten Tag.
10 Jahre grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg. Wie fällt Ihr Resümee der grünen Umweltpolitik aus?
Ja, das Resümee ist natürlich, es wird schwierig immer, wenn man an die Regierung kommt. Und gerade dieses Thema, dieser Biodiversitätsverlust ist ja eigentlich ein Thema, was uns schon eigentlich seit 30 Jahren klar ist. Da rollt was auf uns zu. Da geht es künftig um eine große Schwierigkeit. Und ja, da gibt es einfach viel mehr zu tun, wie das derzeit getan wird.
Nun war ganz interessant, dass Ministerpräsident Kretschmann, der Grüne, im Fernsehduell von einem neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirten, dem Handel und den Verbrauchern gesprochen hat. Aber irgendwie hat er nicht so richtig erklärt, was er damit meint. Was sollte er damit meinen?
Ja, die Schwierigkeit ist natürlich immer die, wenn die Landwirtschaft, die ja große Fläche unseres Landes bewirtschaftet, Produkte anbaut, dann hat es sich einfach über die Jahrzehnte ergeben, man muss möglichst preiswerte Produkte erzeugen, landwirtschaftliche Lebensmittel erzeugen. Man ist im internationalen Wettbewerb, das heißt, Produkte müssen möglichst günstig erzeugt werden. Und da ist natürlich jetzt eine große Diskrepanz, je ökologischer das Ganze passiert und wenn das dann gar in den Bereich reingeht, in dem Bereich, der jetzt ja quasi als Gesetz vorliegt, dass man auf Pestizide möglichst an vielerorts verzichtet, dann hängt es zum Teil einfach auch mit Preisstrukturen zusammen. Das heißt, es wird aufwendiger, aufwendiger heißt, es wird teurer. Und da braucht es natürlich diesen Vertrag zwischen der Bevölkerung, zwischen den Konsumenten und den Landwirten. Die Landwirte erzeugen das, was die Bevölkerung isst, kauft. Aber die Bevölkerung muss natürlich auch wissen, um was geht es da. Und da muss gelegentlich unter Umständen da und dort mal etwas tiefer in die Tasche gegriffen werde.
Also auf jeden Fall Aufgaben für die Politik, die da anstehen. Ich schaue jetzt mit Klaus Kaiser nochmal nach Rheinland-Pfalz und da eher auf den Wald. Herr Kaiser, ich war ja ganz überrascht, als ich erfahren habe, dass Rheinland-Pfalz nach Hessen das waldreichste Bundesland ist. Wie geht's denn Ihrem Wald?
Ja, unserem Wald geht's leider schlecht. Wer einmal durch die Lande fährt, egal ob in Rheinland-Pfalz oder durch ganz Deutschland, sieht überall die abgestorbenen Fichtenbestände. Also Sie sprachen eben von grün. Mittlerweile ist der Wald eher braun oder rot als grün. Was mir aber viel mehr Gedanken macht, ist das Problem bei den Buchen. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, gucke ich auf einen 220 Jahre alten Buchenbestand. Und da sind im letzten Jahr, ich bin jetzt 30 Jahre hier in dem Revier, sind im letzten Jahr erstmals einige dieser 220-jährigen Buchen vertrocknet. Die haben also jahrhundertelang hier gestanden, sind von Natur aus hier und haben jetzt riesige Probleme mit dem Klimawandel.
Inwieweit ist das jetzt auch ganz konkret vor Ort ein politisches Thema? Klimawandel, wissen wir alle, ist eigentlich ein Thema, das kann man kaum auf nationaler Ebene handeln. Da muss man eigentlich international voranschreiten. Aber gibt es auch Politik vor Ort, die nötig ist, die Sie einfordern?
Also Klimawandel natürlich auf internationaler Ebene, aber jeder Einzelne kann natürlich etwas dafür tun. Das heißt, dass ich erneuerbare Energien selbst erzeuge oder Ähnliches. Die Politik tut viel. Es gab zum Beispiel dieses Jahr und im letzten Jahr diese Klimaprämie für Waldbesitzer. Das ist sicherlich etwas, was Zukunft hat. Letztendlich muss der CO2-Ausstoß verringert werden. Das ist das Entscheidende, um dem Wald zu helfen.
Und es muss ja auch ein Gesellschaftsvertrag gehen. Auch da müssen ja zum Beispiel auch die Leute, die einen Wald besitzen und die Politik irgendwo Hand in Hand gehen. Martin Geng, der Biobauer aus dem Breisgau, Sie haben, oder sagen wir mal, wenn ich Ihre Hauptkritik richtig verstanden habe, dann sagen Sie ja, jeder guckt nur auf seine eigene Klientel. Und damit kommen wir keinen Schritt weiter.
Ja, das ist immer die große Schwierigkeit, gerade wenn es um solche komplexe Themen geht. Und wenn man das jetzt in der Landwirtschaft, zum Beispiel in Intensivkulturen mal anguckt, das sind so die offiziellen Werte, beispielsweise der Standardapfel, der bei uns noch erzeugt wird, das sind ja nur noch 18% des Obstes, was in Deutschland erzeugt wird, 82% wird importiert. Der Standardapfel, der ist zwischen 2011 und 2018 31 Mal quasi mit Pestizide behandelt worden. Und wenn man auf das verzichten will, dann braucht es eine andere Landwirtschaft, eine komplett andere Landwirtschaft. Aber dazu braucht es wiederum natürlich auch der Kunde, der das einfordert und der Kunde, der das hinterher einfach auch kauft. Und da merkt man dann, da sind einfach immer ganz viele Spieler mit beteiligt. Und die Politik kann und muss natürlich da die Rahmenbedingungen setzen. Und da ist jetzt gerade mit diesem Biodiversitätsstärkungsgesetz eigentlich ein Zungenbrecher schon mal eine ganz, ganz wichtige Maßnahme passiert.
Mhm. Nochmal zur Erklärung, das sagt ja nichts anderes, das Gesetz als 40% sozusagen Ökolandbau sollte es geben und nur noch die Hälfte von Pestiziden. Also das, was ich da von Ihnen höre, da möchte man oder Corbinian den Apfel nicht mehr im Supermarkt kaufen, machen wir eigentlich eh nicht.
Im richtigen Supermarkt.
Ja, genau. Ja, aber da ist natürlich genau die Schwierigkeit. Viele Leute sind sich gar nicht bewusst, was mit dem Apfel passiert, bevor er in den Supermarkt kommt. Mhm. Auf der einen Seite natürlich das Erschreckende, dass man sagt, bis zu 70-80% der Insekten sind weg, viele Vögel sind weg. Und das ist so die eine Erkenntnis, aber da gibt es natürlich Gründe und da muss man natürlich immer manchmal etwas tiefer einsteigen, um zu begreifen. Und wenn man halt so sieht, was an Pestizide überall versprüht wird, dann, also wer Insektizide aussprüht, der darf sich nicht wundern, wenn die Insekten nachher tot sind.
Klaus Kaiser, wir hören jetzt gerade in dem Bereich, ist gesetzlich was auf dem Weg, was Herr Geng auch sinnvoll und wichtig findet. Sie haben schon die Waldprämie erwähnt. Gibt es denn da jetzt auch Dinge, die auch in der politischen Auseinandersetzung sind in Rheinland-Pfalz, jetzt auch in diesem Wahlkampf, wo Sie sagen, ja, da brauchen wir dringend eine Entscheidung?
Schwierige Frage. Also ich bin ja hier im Staatswald tätig. Wir haben viele Freiheiten und wir müssen vor allen Dingen versuchen, den naturnahen Waldbau in Gang zu bringen. Wenn ich das jetzt hier mal auf dem Sonnwald, vom Sonnwald beschreibe, wir hatten 1990 die riesigen Windwürfe, Wiefchen und Wiebke. Wir hatten vor dem Windwurf hier im Sonnwald 75% Fichte und wir haben jetzt 75% Laubholz. Also es hat sich da vieles geändert und das konnten wir mit der Politik umsetzen. Nach den Windwürfen ist zum Beispiel der naturnahe Waldbau in Rheinland-Pfalz gesetzlich verankert worden. Also ich bin im Staatswald dazu verpflichtet, naturnahen Waldbau zu betreiben und eben keine Fichten- oder Douglasienmonokulturen mehr anzubauen.
Vielen Dank für diese Informationen. Naturschutz natürlich auch immer ein Wahlkampfthema. Vielen Dank an Klaus Kaiser, Staatsförster aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz natürlich. Ja. Da sind die Wahlen schon gar nicht dran, sondern erst viel später. Und natürlich auch den Dank an Martin Geng, den Biobauern aus dem Breisgau. Schön, dass Sie bei uns waren.
Ja, ich danke Ihnen.
Die AfD ist nun unser Thema. 2016 war sie zum ersten Mal in einem westdeutschen Landtag, nämlich in Baden-Württemberg. Das war ein Erdbeben. 2014 hatte es sie ja schon in Sachsen und Brandenburg geschafft. Momentan liegt sie bei rund 12%. Das sagen die Prognosen. 2016 waren es noch 15%. Und wir wollen jetzt da ein bisschen genauer drauf schauen mit unserer Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Wie stark haben sich da eigentlich extrem rechte Kandidaten in diesen Wahlkampf eingemischt? Das ist ja so ein Grundthema in der AfD.
Ja, und das wird ja gerne mit Blick auf Ostdeutschland thematisiert und gar nicht so sehr in Ländern wie Baden-Württemberg. Aber hier war auch schon immer der Flügel der extremen Rechten in der Partei, den es ja offiziell nicht mehr gibt, war aber auch hier immer schon stark vertreten. Und auch hier war, wie in vielen anderen Landesverbänden, so eine Zweiteilung der Partei zu beobachten. Also die wirklich extrem Rechte, die gegen die etwas gemäßigteren, muss man ja sagen, sozusagen gegeneinander ankämpfen. Und das ist auch in diesem Wahlkampf wieder zu sehen. Also es gibt einen Kandidaten, der wirklich schon berühmt-berüchtigt ist hier in Baden-Württemberg, der unten in Südbaden kandidiert und der schon kurz vor Parteiausschlüssen auch stand, den man dann aber eben doch behalten hat, weil man ja eben diese andere Seite immer auch mitnehmen will in der AfD.
Mhm. Jörg Meuthen, der Bundeschef, stammt ja aus dem Landesverband, ist eine ganz zentrale Figur, hatte da ja auch einige Kämpfe, die er fechten musste. Ich habe mich immer gefragt, ist möglicherweise Baden-Württemberg so der erste Landesverband, wo die AfD die Realo-Werdung erlebt, also irgendwie aus dieser politischen Schmuddelecke rauskommt und ein rechtskonservativer Partner auch möglicherweise eines Tages für die CDU werden könnte. Diese Gedanken, ich gebe es zu, liegen aber ein bisschen zurück. Wie würden Sie das denn heute einschätzen?
Also diese Bestrebungen gibt es natürlich. Der Spitzenkandidat, der jetzt hier antritt für die AfD, Bernd Gögel, ist auch gleichzeitig der Fraktionschef im Landtag, der bringt das immer so vorsichtig ins Spiel, dass man ja irgendwann vielleicht auch mal regieren könnte und dass da die CDU eventuell ein Kandidat wäre. Aber wie gesagt, da gibt es große Widerstände in dieser anderen Hälfte. Es sind ungefähr so 40-60 die Verteilung in der Partei. Und da sind die Beharrungskräfte doch sehr stark. Also insofern wäre ich da vorsichtig mit diesen Prognosen.
Wir haben ja immer wieder auch über Provokationen berichtet, über Störungen in den Parlamenten. Wir haben alle noch zum Beispiel die Vorfälle im Bundestag, als da Aktivisten der AfD Politiker bedrängt haben im letzten Jahr. Nun gibt es eine Studie, Sie selbst sind auch daran beteiligt, die mal ein bisschen genauer untersucht hat, wie sich denn die Debattenkultur verändert hat, seitdem die AfD in Landesparlamenten und auch im Bundestag sitzt. Frau Thoms, wie hat sich das verändert in Baden-Württemberg?
Ja, wir haben das tatsächlich untersuchen lassen vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, speziell für den Landtag in Baden-Württemberg und haben mal die Plenarprotokolle verglichen von der Legislatur und der davor, wo es ja noch keine AfD im Landtag gab. Und das war wirklich signifikant, wie da die Provokationen, die Störungen, auch die Ordnungsrufe nach oben gegangen sind. Man hat über Antisemitismus rauf und runter das thematisiert. Das lag auch an einem Abgeordneten, Wolfgang Gedeon, der ja mit seinen antisemitischen Schriften Vorschriften bekannt geworden ist, muss man leider sagen. Und das ist wirklich signifikant erkennbar, dass die AfD da eine große Unruhe reingebracht hat.
Wollen wir das mal gerade hörbar machen? Sie haben uns ein paar Stimmen zusammengestellt. Die AfD im Landtag, eine kleine Collage.
Die Gedenkstättenarbeit, habe ich manchmal den Eindruck, dient nur dazu, zu lernen, wenn ein Grüner in ein KZ geht, sich zu überlegen, wie man das vielleicht in Zukunft anwenden könnte auf andere.
Herr, Moment!
Das ist Demokratie à la Türkei, was wir hier machen.
Sie bekommen einen zweiten Ordnungsruf.
Das Parlament in Anatolien führt, aber nicht in Deutschland.
Ich danke Ihnen für diesen Ordnungsruf. Ich hoffe, ich kriege noch einen zweiten und vielleicht noch einen dritten. Und dann können Sie endgültig zeigen, was Sie vom Parlamentarismus eigentlich halten. Nämlich nichts!
Also ein paar Stimmen aus Landtagsdebatten aus dem Bundestag. Einige haben davon ja auch bundespolitische Beachtung und Beachtung in den Medien landesweit gefunden. Katharina Thoms, würden Sie sagen, die AfD hat in diesen 5 Jahren das Klima vergiftet im Parlament?
Na, sie hat es auf jeden Fall immer wieder auf die Spitze getrieben und hat auch nicht aufgehört damit. Also einige dieser Menschen, die wir da gehört haben, die sind ja gar nicht mehr in der AfD. Die Fraktion ist auch geschrumpft, weil dann doch viele ausgetreten sind oder rausgeschmissen worden sind. Und ja, sie hat auf jeden Fall sehr viel mehr Polarisierung reingebracht. Und das, würde ich sagen, hat der Debattenkultur eher nicht so gut getan.
Katharina Thom sagt, das Landeskorrespondentin von Deutschlandfunk Kultur in Baden-Württemberg. Vielen Dank.
Wir freuen uns jetzt zum Abschluss, Christoph Sonntag, den König des schwäbischen Kabaretts, wieder bei uns zu haben. Schön, dass Sie nochmal gekommen sind.
Hallo, gerne.
Ja, und wir werfen das Scheinwerferlicht nochmal auf die Welt der Kultur in diesen Corona-Zeiten. Und ich begrüße einen weiteren Gesprächspartner, Thorsten Weckerlin, den Intendanten des Landestheaters Tübingen. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag zurück in die Runde.
Herr Weckerlin, aus Tübingen kamen ja immer wieder viele Wundernachrichten in diesen Corona-Zeiten, wie man etwas schneller und entschlossener mit der Krise umgehen kann, dank Ihres umtriebigen Bürgermeisters Boris Palmer. Wie sieht es denn bei Ihnen im Kultur-, im Theaterumfeld aus?
Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Wir hatten gerade eine Pressekonferenz mit unserem umtriebigen Oberbürgermeister Palmer. Der möchte ganz gerne ein Modellprojekt starten und das würde bedeuten, dass unser schönes LTT ab Dienstag kommender Woche öffnen darf.
Und war wie lange zu?
Ja, 5 Monate. Jetzt wirklich eine Durststrecke. Insgesamt waren wir 1 Jahr dicht. Natürlich mit Unterbrechung im Frühjahr spielten wir, Corona-bedingt natürlich mit großen Abständen, und dann wieder bis November. Aber 5 Monate sind jetzt hinter uns. Wir haben die ganze Zeit intern geprobt. Wir haben Geisterspiele und Geisterrepertoire-Stücke gezeigt. Und wir haben auch die Premieren sogar herausgebracht vor der eigenen Mitarbeiterschaft, aber das frustriert und logischerweise liegen die Nerven blank. Aber das Schöne ist, wir können weiter ein Theater machen.
Jetzt verstehe ich auch, warum Sie nach dem letzten Treffen der Länderchefs gesagt haben, beendet diesen Irrsinn und öffnet alle Schulen, Kindergärten und Theater. Und Sie haben auch noch gesagt, Sie waren nach diesen Entscheidungen der letzten Wochen einfach nur traurig. Sind Sie enttäuscht von der Politik?
Also wenn ich so ganz polemisch reinpoltern darf, bin ich natürlich sofort enttäuscht von der Politik. Aber wenn ich ein wenig nachdenken darf,
bitte.
Stecken wir in einer Phase, sowas haben wir uns ja eigentlich nie ausdenken können, dass sowas mal passieren kann wie eine Pandemie. Und ich glaube, da liegt ja nicht nur in einem staatlich subventionierten und tarifgebundenen Theater die Nerven blank, sondern auch in den Ministerien oder in den Stadtverwaltungen. Und ich glaube, das macht uns alle extrem verrückt. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Institutionen wie Kultur, Theater, Oper, aber auch die Kindergärten und die Schulen nicht so eine nennenswerte Rolle im Infektionsgeschehen spielen. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, früher diese Institutionen, Kitas, Schulen und Theater zu öffnen. Aber was soll ich denn sagen, wenn ich höre, dass die Inzidenzwerte jetzt wieder nach oben gehen oder dass Herr Lauterbach sagt, wir stehen vor einer dritten Welle und es wird wieder ganz schlimm. Also das kann mich völlig fertig machen, macht mich logischerweise auch fertig, aber ich bin ein Zweckoptimist. Vielleicht liegt es daran, weil ich hier in Tübingen lebe.
Ja, ich wollte gerade sagen, fragen Sie Boris Palmer, der hat bestimmt eine Antwort. Christoph Sonntag, ja. Haben Sie eigentlich auch schon mal Boris Palmer parodiert?
Boris Palmer braucht man nicht parodieren, der ist selber irgendwie unschuldig witzig. Nee, er ist ein cooler Typ. Ja, der ist genauso eine Marke wie Kretschmann. Hat ja auch seinen Vater als Remstal-Rebell, der hat uns ja schon früher begleitet. Das ist liegt so ein bisschen im Familiengen, wieder den Stachel zu löcken. Aber tatsächlich, das sind zwei Punkte. Zum einen haben wir ja gerade gehört, schwierige Zeiten, muss man Verständnis haben, ganz klar. Das andere ist aber, dass die Kleinkunstszene natürlich vor sich hin stirbt. Und ich rede jetzt auch über viele, ich bin in der Jury vom Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Wir haben da viele Jungs und Mädels prämiert, die dann sich von uns auch dazu überreden lassen haben, okay, wir gehen auf die Bühne, wir machen das, wir starten eine Tour. Und denen hat man alle einen Stecker gezogen.
Ja, aber ist ja. Es nicht, irgendwie bin ich jetzt fast so ein bisschen enttäuscht, hätte ich fast gesagt, dass Sie alle so viel Verständnis haben, also auch für Ihre Branche. Das ist schon fast so aller Sparen, wir müssen uns vieles verzeihen.
Ich wollte mich ja nur aufschwimmen. Nein, tatsächlich ist es so, Sie haben ja, die Mächtigen des Landes kamen ja im Oktober zusammen zur Videokonferenz, also die Kanzlerin, die schlauen Ministerpräsidenten und Markus Söder, und die haben dann auch ganz klar erkannt, die Infektionszahlen steigen wegen privater Feiern, Schlachthöfe, religiöse Zusammenkünfte, wilde Partys, und dann haben sie folgerichtig beschlossen, wir machen Restaurants und Theater zu. Und ich kenne viele Theater, die haben ein Hygienekonzept erarbeitet, die sind da mit Zeit und Geld rein und haben was erarbeitet, wo du sagst, okay, da fühle ich mich geschützt, und dann heißt, ihr müsst trotzdem zumachen. Finde ich schon teilweise, es ist sehr ungerecht, was lief. Man kann vieles entschuldigen, wie wir es gerade gehört haben, klar. Sind die Minister und die Entscheider auch nur Menschen voller Angst und Panik, klar. Aber es ist ihr Job, verschiedene Wissenschaftler zu hören und dann eben einen Kompromiss zu finden, der verschiedene Interessen widerspiegelt. Ich habe Angst, dass die Kleinkunstszene abkackt. Also wir machen eine Aktion, Kleinkunst wird laut. Wir machen Live-Sendungen im Sparta Event Center in Stuttgart. Wir tun so, als wäre es Realität, die es gar nicht gibt, einfach damit die Szene weiterlebt. Aber ich habe Angst um die Szene, und da muss jetzt ganz schnell was passieren, weil sonst werden wir uns in anderen Situationen wiederfinden, weil dann sind die wieder Taxifahrer oder Geodäten oder sonst was.
Aber Thorsten Weckerlin hält jetzt auch schon die Luft an, höre ich gerade im Hintergrund.
Ja, nein, Herr Sonntag hat absolut recht. Aber daran sieht man auch, wie heterogen die ganze Kulturlandschaft ist. Ich bin Vertreter eines staatlich wirklich sehr satt und gut subventionierten, tarifgebundenen Theaters. So, und dann gibt es die freie Kunst. Und dann gibt es die Solo-Selbstständigen. Und die sind wirklich am Arsch. Und die haben Existenzängste. Da kann ich sagen, ja, da muss ich mich doch eher zurücknehmen, wenn ich hier rumjammere und sage, vom hohen Ross, wir werden aufgestockt hier zu 100%. Wenn jemand hier in Kurzarbeit geht, kriegt 100% Aufstockung. Also das finde ich dann eher einem freischaffenden Künstler eher peinlich, wenn ich dann anfange zu jammere und sage, Mann, die sind ja alle doof.
Nein, das sagt ja keiner. Aber was wir machen können, wir reden mit Boris Palmer, dass er einfach bei euch im Theater ab sofort Kleinkunst jeden Tag eine Veranstaltung laufen lässt, und er und die Stadt Kessel zahlt den Rest auf bei den Künstlern, die Leute, die nicht kommen dürfen. Und dann haben die...
Das ist eine charmante Idee. Ja. Wissen Sie was? Wir lassen Sie beide mal in der Leitung und Sie können das noch aushandeln jetzt. Ja. Boris Palmer, wer weiß. Irgendwann muss Winfried Kretschmann ja auch aufhören. Vielleicht kann er dann ja auch noch einen anderen Job machen und dann in größerem Rahmen verantworten.
Präsident in Amerika.
Ich sage erstmal Dankeschön an dieser Stelle. Thorsten Weckerlin, Landestheater Tübingen, Intendant, und an den Kabarettisten Christoph Sonntag. Schön, dass Sie für uns Zeit hatten hier in dieser Wahl-Sondersendung.
Und wir
sagen auch Danke.
Gern geschehen. Und vergessen Sie die Puppen nicht. Vielleicht kriegt ja Boris Palmer auch noch eine. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Sie können sich dann gerne noch unterhalten. Wir verabschieden uns dann an dieser Stelle auch von Katharina Thoms, unserer Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, und Anke Petermann in Rheinland-Pfalz. Nicht ohne den Hinweis, kombinieren.
Wir machen immer weiter. Spätestens am Sonntag 17.55 Uhr wieder ganz aufmerksam zuhören. Dann haben wir unsere Wahl-Sondersendung mit den beiden genannten Korrespondentinnen. Ich werde auch da sein. Nana, du hast was anderes vor?
Ich habe was anderes vor.